Brigitte, wann bist du zum ersten Mal in einem Gerichtssaal gesessen?
Das muss vor demnächst 40 Jahren gewesen sein. Ich habe nur noch schwache Erinnerungen, ich gebe es zu.
Ich bin nachschauen ins Archiv und der allererste Fall, den ich dort von dir gefunden habe, der handelt vom Rennwagenfahrer Walter Braun. Er ist aus dem Jahr 1986. Und über diesen Fall reden wir heute. Sozusagen ein Weihnachts-Special. Wir gehen nicht zurück zu deinen Anfängen als Gerichtsreporterin. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist wie immer die Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Heute machen wir eine Zeitreise zurück ins Jahr 1986. Es war ein happiges Jahr, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, das Chemieunglück in Schweizerhalle. Ich war da noch nicht auf der Welt, du aber schon. Du hast als junge Journalistin beim Zürcher Tagesanzeiger angefangen zu arbeiten. Und der erste Artikel, der allererste, den ich von dir gefunden habe, der handelt vom Knabenschiessen in Zürich. Und nur wenige Wochen darauf ist dann ein erster Gerichtsfall gekommen. Freispruch für Rennfahrer Walter Braun hätte geheissen. Kannst du dich noch an den Fall erinnern?
Ich habe lange probiert, mich daran zu erinnern. Und ich habe den Eindruck, dass so vage Bildfetzen aufkommen. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich mir das einbilde oder nicht. Aber ich meine, der Walter Braun ist für mich damals, ich war dort 23 Jahre alt, eine Ikone, eine unglaublich wichtige Figur. Und wenn ich mich zurückerinnere, dass ich dort erst ganz frisch in Zürich war, erst ganz frisch bei dem grossen Tagesanzeiger und erst wirklich ganz frisch Gerichtsreporterin, dann weiss ich mit grosser Sicherheit, dass ich sicher unglaublich nervös war vor dem Prozess.
Also wie das du gelandet bist in dem Tagesanzeiger in Zürich, über das reden wir später sehr gerne noch. Bleiben wir kurz beim Walter Braun. Er hat dir etwas gesagt, du hast eine Ikone. Wer ist denn er für jetzt die, die ihn nicht kennen?
Ja, für die, die so spargeboren sind wie du, Boas, würde ich das gerne noch erklären. Der Walter Braun war Grösse im Rennsport, in der Formel 1, alles, was schnelle Bolide waren. Ich interessiere mich herzlich wenig für den Autorennsport, aber den Walter Braun hat man einfach kennt und umso mehr in der Innerschweiz. Also für mich, wo dort den grössten Teil des Lebens in Luzern verbracht hat, dort war er eine Prominenz, eine Grösse. Und ich habe dort gewusst, dass er auch erfolgreich war oder auch noch später, nachdem 1986 geworden ist. Er hat als einer der erfolgreichsten Schweizer Rennfahrer gegolten.
Ich muss zugeben, ich habe den Namen nicht gekannt. Also ich kenne mich auch grundsätzlich nicht mega aus jetzt im Motorsport, in dieser Motorsportwelt. Ich habe mich jetzt aber ein bisschen damit befasst und habe natürlich den Text gelesen. Erschienen am 30. Oktober 1986 und ich lese den Anfang von dem schnell vor. Freispruch für Rennfahrer Walter Braun von Brigitte Hürlimann. Ich bin sehr glücklich. Jetzt können alle sehen, dass meine Geschäfte sauber und anständig sind. Der Walter Braun ist kein Zuhälter und kein Kuppler. Freut sich hörbar erleichtert der Rennwagenfahrer, Automatenaufsteller und Champagnerverkäufer Walter Braun aus Kastanienbaum bei Luzern. Er habe nie Zweifel gehabt, was den Freispruch betreffe, obwohl er 2 Jahre lang recht durch den Dreck gezogen worden sei. Das Zürcher Bezirksgericht hat ihn dieser Tage vom Vorwurf der Kuppelei freigesprochen. Also vorgeworfen, Brigitte wird ihm Kuppelei und auch ein Verstoß gegen das Ausländergesetz. Was genau soll er gemacht haben, der Walter Braun?
Ja, die Frage ist berechtigt, weil Kuppelei, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also zum Glück muss man sagen, das gibt es schon lange nicht mehr im Strafgesetzbuch. Aber es heisst, ich habe das auch noch ein bisschen nachlesen, dass ich das wirklich exakt wiedergebe. Mit Kuppelei wird ihm eigentlich vorgeworfen, dass er irgendeiner Art und Weise Sexarbeit unterstützt hat und damit Gewinn gemacht hat mit dieser Unterstützung. Also Kupplerin hat man früher gesagt, ein Kuppler. Und die sollen sich eingemischt haben, oft in die Arbeit von Prostituierten. Das kann sein, dass sie Zimmer zur Verfügung stellen, Wohnungen zur Verfügung stellen, Bordellbetriebe. Das sind eigentlich klassische Kuppler.
Zuhälter auch, das ist schon so ein der bekannte Begriff.
Nein, Zuhälter würde ich unbedingt unterscheiden von einem Kuppler. Mhm. Weil der Kuppler tut eigentlich nur so die Infrastruktur und Logistik bereitstellen oder helfen, die zu organisieren. Der Zuhälter, der klassische Zuhälter, nimmt eine Sexarbeiterin aus. Also er lässt sie arbeiten für sich und zwackt ihr Geld ab. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass er sie auch noch überwacht in der Regel. Dass er ihr sagt, wie viel sie muss arbeiten, was für Dienstleistungen sie muss anbieten, mit welchen Kunden sie sich muss zurückziehen. Das ist so die klassische Zuhälterarbeit und die ist zum Glück bis heute verboten. Weil es geht wirklich darum, dass die Sexarbeiterinnen ihrem Selbstbestimmungsrecht beeinträchtigt werden. Und das ist bis heute nicht erlaubt. Kuppelei, den Tatbestand findet man nicht mehr im Sexualstrafrecht.
Wir können vielleicht nachher noch über das reden, wie sich das verändert hat im Sexualstrafrecht. Also der Rennwagenfahrer sei ein Kuppler gewesen, sagt die Staatsanwaltschaft, nicht ein Zuhälter, ein Kuppler. Was genau konkret soll er denn gemacht haben?
Also konkret, und ich musste das meinem Artikel entnehmen, ich habe das nicht mehr auswendig gewusst. Er soll im Auftrag von einem deutschen Kumpel, der auch im Sportbusiness tätig war, zwei Wohnungen gemietet haben, in Luzern und in Zürich. Und in dieser Wohnung haben dann Sexarbeiterinnen nicht nur gewohnt, sondern auch geschafft. Das war der Vorwurf. Und der Walti Braun hat dann vor Gericht betont, er habe zwar die Wohnungen tatsächlich organisiert. Das war ein deutscher Freund von ihm. Der Freund hat ihn immer bestürmt und gebeten, er soll doch das machen. Und hat gesagt, dass ihm als Ausländer das einfach so erschwert sei, in der Schweiz Wohnungen zu mieten. Und der Kumpel hat ihm, Walti Braun, aber hoch und heilig versprochen, dass das nichts Unseriöses sei und dass das nichts mit der Sexarbeit zu tun hat. Und der Walti Braun sagt, das hat er ihm geglaubt. Und er hat die Wohnung gemietet, um dem Freund einen Gefallen zu tun.
Mhm. Wer ist denn bei so einem Prozess da mal alles auftreten? Also der Beschuldigte, der Walter Braun, seine Verteidigung, nehme ich an, die Staatsanwaltschaft. Sonst noch jemand? Was ist mit den Prostituierten, wo es eigentlich um die soll gehen?
Die sind sicher nicht auftreten, weil die sind ja nicht beschuldigt. Die hätte man höchstens können als Zeuginnen oder Auskunftspersonen befragen. Aber wir müssen da ein bisschen rücksichtsvoll sein, und zwar mir gegenüber und nicht dem Walti Braun gegenüber, weil ich habe den Artikel, den ich geschrieben habe, im Oktober 1986 wirklich 3 oder 4 Mal gelesen. Und ich finde, es ist nicht ein besonders gelungener Artikel, weil ganz viel Informationen fehlen in diesem Text. Das ist mir jetzt heute, bald 40 Jahre später, aufgefallen. Also ich habe zum Beispiel nicht geschrieben, was die Staatsanwaltschaft für eine Strafe verlangt hat. Das steht nicht in dem Text. Ich habe nicht geschrieben, was die Argumente gewesen sind vom Staatsanwalt oder von der Staatsanwältin. Ich habe eigentlich nur die Sichtweise von Walter Braun wiedergegeben und was sein Verteidiger gesagt hat. Zu meiner Ehrenrettung kann man vielleicht sagen, dass das Gericht ja tatsächlich der Verteidigungslinie gefolgt ist und der Walti Braun in dem Hauptanklagepunkt freigesprochen hat, wie du, das ist die Passage, die du vorgelesen hast am Anfang.
Ist auch schon im Titel, also recht prominent, Freispruch für Walter Braun. Aber nur zu teilen.
Genau, es ist, der Titel ist eigentlich auch ein bisschen fragwürdig. Eigentlich hätte man müssen schreiben für den Hauptanklagepunkt, weil es ist ja doch noch eine Verurteilung gegeben, und zwar wegen Verstoß gegen das Ausländergesetz. Also dort hat er sich offenbar nicht an alle Vorschriften gehalten und hat für das Vorgehen einen Buß von 1'500 Franken bekommen. Und ich habe dann so ganz salopp geschrieben, staune ich noch damals als 23-Jährige, das hätte er sicher können verkraften, der Walti Braun. Ich glaube, damals ist es ihm ja finanziell noch ziemlich gut gegangen.
Man merkt es, wenn man den Text liest oder wenn man dir jetzt zuhört, es war schon eine andere Zeit gewesen, damals in den 80er Jahren. Was bist du selber eigentlich? Was bist du für ein Brigitte Hürlimann gewesen?
Ich bin ein totales Landei gewesen. Also du musst dir vorstellen, eben, ich bin gerade frisch auf Zürich gezügelt, von Luzern. Ja. Ich habe die meisten Jahre von meiner Kindheit und Jugend in Luzern verbracht und bin dort zwar früher Journalistin geworden, und, aber ich habe keine Ahnung von Zürich. Das ist mal das Erste. Ich habe auch keine Ahnung von grossen Zeitungsredaktionen. Ich habe in Luzern beim Luzerner Tagblatt gearbeitet. Das war eine kleine Welt.
Das gibt es heute auch nicht mehr.
Das ist die erste Zeitung, die eingegangen ist in Luzern. Es hat damals noch 3 Tageszeitungen gehabt. Aber ich habe dort meine Sporen abverdient als Lokaljournalistin. Und es war eine tolle Zeit. Eben, darum war mir ja der Walter Braun auch ein Begriff. Eben, es war ein Promi. Ich bin dem nie begegnet in Luzern. Ich meine, ich habe in ganz anderen Kreisen verkehrt. Ich habe kein Champagner getrunken und ich habe nicht in einer Villa am Vierwaldstättersee gewohnt wie der Walter Braun. Aber egal, er war eine Figur. Und ich komme jetzt so als Landei von Luzern auf Zürich, in die grosse Stadt, in die grosse Redaktion. Ich habe keine Ahnung von nichts und was dann eben noch dazukommt. Und dann schicken sie mich auch noch in den Gerichtssaal. Und ich habe, also als ich das geschrieben habe über den Walter Braun, wirklich noch praktisch keine Erfahrungen gehabt, was Strafprozess betrifft.
Wie bist du denn überhaupt in den Journalismus gekommen? Was hat dich gereizt an dem Beruf?
An dem Beruf hat mich alles gereizt. Das ist alles, was ich je wollte in meinem Leben.
Schon früher?
Schon als kleines Kind. Ich weiss noch, ich habe mir gewünscht, schon als Primarschülerin, dass der ganze Schulstoff nur aus Aufsatzschreiben bestehen würde. Ich habe das Grösste gefunden, wenn ich einen Aufsatz schreiben durfte. Alles andere hat mich nicht interessiert. Also Mathe oder was hat man dort noch gehabt? Geografie, Geschichte vielleicht ein bisschen. Habe ich mich schon zugelassen. Ich bin eine gute Schülerin gsi, ich bin eine Streberin gsi, ich habe immer schön mitgemacht, schön zugelassen, aber so richtig aufgeblüht bin ich, wenn ich durfte Aufsätze schreiben. Und das ist offenbar auch nicht allzu schlecht rausgekommen. Also sehr früh haben meine Lehrerinnen und Lehrer angefangen, die Aufsätze vorlesen, weil sie die toll gefunden haben. Und wo ich dann irgendwann, weil ich nicht wusste, was ich im Leben soll und wohin es mich treibt, habe ich halt mal so eine Handelsschule gemacht. Das hat man als junge Frau damals in den 80er Jahren gemacht. Du gehst halt in eine Handelsschule. Mhm. Und dort ist aber das über 3 Ecken dem Luzerner Tagblatt oder einem Redakteur vom Luzerner Tagblatt zu Ohren gekommen, dass es da eine gibt in der Handelsschule, die immer so gute Aufsätze schreibt. Und er hat mich dann mal ins Luzerner Tagblatt zitiert und hat mir einen Stapel Unterlagen in die Hand gedrückt, hat mich in ein Büro gesetzt und hat gesagt, 60 Zeilen. Und dann habe ich da innerhalb von wahrscheinlich 3 Stunden oder länger aus diesen Unterlagen 60 Zeilen geschrieben. Und von dann an bin ich Journalistin gewesen.
Die Handelsschule ist aber noch abgeschlossen?
Die habe ich noch abgeschlossen, aber sehr, sehr mit wenigem Enthusiasmus. Dort habe ich gewusst, ich weiss, wohin mein Weg führt.
Mhm. Sie ist ja nachher dann zumindest hier beim Tagesanzeiger, wenn ich jetzt im Archiv anschauen kann, sehr schnell gegangen, bis du in den Gerichtssaal gekommen bist und über das berichtet hast. Weißt du noch, wieso? Ist das Zufall gewesen?
Nein, das war überhaupt nicht Zufall gewesen. Das hat zu meinem Pflichtstoff gehört. Ich habe zum damaligen Reporter-Team gehört. Und die männliche Form ist übrigens absolut berechtigt. Es war eine Männerwelt, der Journalismus damals in den 80er Jahren. Ich bin in ein Reporter-Team gekommen mit gestandenen, selbstbewussten, erfolgreichen Männern. Und sie haben mir gesagt, das gehöre zu meinem Job, dass ich Gerichtsberichterstattung mache. Sie sind zum Glück so nett gewesen, dass ich die ersten 2 Mal einfach durfte mit einem älteren Kollegen mit und mal reinsitzen und zuhören. Aber spätestens ab dem 3. Mal musste ich das allein machen. Und ich würde nicht ausschliessen, dass der Artikel über den Rennfahrer Walter Braun der erste ist, den ich ganz allein in den Gerichtssaal und ganz allein darüber schreiben
musste. Mhm. Es darüber schreiben ist wahrscheinlich auch ziemlich anders gewesen, als es heute ist. Also ist niemand mit einem Laptop im Gerichtssaal gehockt. Schreibmaschinen wird es gegeben.
Ja, Laptop, vergiss es. Wir haben zwar im Tag sehr früh erste Computer gehabt, mit einem Bildschirm, der 8 Zeilen gross war. Also dort haben sie so rasch wie möglich das eingeführt. Beim Luzerner Tagblatt habe ich noch auf einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben, bis ich wunde Finger hatte. Aber was man nicht vergessen in dieser Zeit, wo wir jetzt darüber reden, Mitte 80er Jahre, war von Internet noch keine Rede gewesen. Oder Mails verschicken. Vergiss es, da hat man telefoniert oder Briefpapier verschickt. Oder ins Archiv steigen. Ich weiss, wie du den Artikel gefunden hast. Mein erster Gerichtsartikel, der über den Walter Braun. Du hast im Internet eine Recherche gemacht. Wenn wir ins Archiv sind, dann bist du in ein Büro zu 2 älteren Herren, die Archivare waren und die haben dabei Papierstapel, das rausgesucht, wo du hast wollen. Da bist du mit Aufträgen zu diesen Kollegen gegangen und hast gesagt, könnt ihr mir bitte alles raussuchen, was ihr ausgeschnitten und aufgeklebt habt über den Walter Braun.
Wie war der Redaktionsalltag denn damals gewesen? Und jetzt auch konkret, wenn du so einen Text geschrieben hast, was ist nachher passiert? Haben das nachher noch viele Leute bearbeitet?
Ich habe nicht in Erinnerung, dass das Kollegen gegengelesen haben. Irgendwie haben wir keine Zeit gehabt. Es war eine Tageszeitung, es musste schnell gehen. Es würde mich jetzt erstaunen, wenn das noch jemand gegengelesen hat. Außer am Dienstpult, das hat es euch schon gegeben. Ich denke, ich habe es einfach am Dienstredaktor abgegeben und dann ist er einmal drüber gegangen. Aber was wirklich meine prägende Erinnerung ist an diese Zeit, wenn ich mir überlege, wie das war, wenn ich vom Gerichtssaal zurück in die Tagesanzeige gekommen bin, ist, wie bei all meinen männlichen Arbeitskollegen überquellende Aschenbecher auf den Tisch gestanden sind. Dort hat man einfach geraucht. Und ich habe so viele Kollegen gehabt, die haben gesagt, sie können gar nicht schreiben ohne Rauch. Also die haben gehackt auf ihren ersten Computer oder vielleicht noch auf einer Schreibmaschine und haben ständige Zigarette im Mund gehabt. Und haben, wenn sie eine Zigarette in Aschenbecher gelegt haben, hat die noch fertig gelimmt, haben sie sich schon die nächste angezündet. Das war ein Qualm gewesen in diesen Büros und Redaktionen. Es hat auch noch nicht viele Grossraumbüros gegeben. Aber es war wie völlig klar gewesen, man sitzt im Büro und man raucht.
Das ist schon eine ganz andere Arbeitsumgebung als heute. Aber auch das Arbeiten ist heute anders. Also du hast vorher schon mal ein bisschen angetönt, du wirst heute ganz anders so einen Text angehen, ganz andere Sachen aufschreiben. Was du schon erwähnt hast, ist eben die Forderung von der Staatsanwaltschaft, wirst du erwähnen. Gibt es noch andere Sachen, was du heute anders machst?
Also ich finde, für so ein Erstlingswerk ist es eigentlich recht gut gelungen. Ich habe gestaunt zum Beispiel, dass ich viele Namen genannt habe. Das bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe den Verteidigungsnamen genannt und eben den Walter Braun sowieso. Seine Kollegen kommen auch alle namentlich. Was ich heute anders mache, eben, ich kann mich besser vorbereiten auf einen Fall, ich kann im Internet Recherchen machen, ich tue nicht nur die Anklageschrift lesen. Und was natürlich der grösste Unterschied ist zu damals, ich bin ja inzwischen dann noch Jus studieren. Also, das war aber auch der Grund gewesen. Die haben mich so früh in die Gerichtssäle hineingesessen und ich habe relativ schnell realisiert, dass ich nur die Hälfte verstehe von dem, was dort gesagt wird. Und das hat mich, ich bin sicher immer besser geworden. Man kann sich ein Wissen aneignen, wenn man regelmäßig in einem Gerichtssaal sitzt. Aber ich habe gewusst, eine gewisse Schicht und eine gewisse Logik kann ich nicht durchdringen. Und darum bin ich dann doch, also Jahre später, muss man sagen, nicht gerade sofort nach dem Tagesanzeigen, bin ich dann noch Jus studieren, weil ich einfach wollte verstehen, was sie dort vorne auf dem Richterpodest sagen.
Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du noch erwähnst, dass du gewisse Formulierungen heute nicht mehr verwenden wirst, die du hier geschrieben hast.
Ich habe gehofft, dass du es nicht erwähnst, Boas. Aber ich habe, ja, ich habe recht über mich gestaunt. Ich tue es jetzt outen für alle. Man muss zu dem stehen, was man geschrieben hat. Ich habe zu meinem grossen Erstaunen gesehen, dass ich in dem Text von Dirnen geschrieben habe. Das hat mich am meisten schockiert. Oder der von Damen des horizontalen Gewerbes.
Und über das bin ich auch gestolpert.
Ich habe das nur damit erklärt, das sind für mich derart neue, unbekannte Themen gewesen, dass ich oft auf die Floskeln und die Begriffe zurückgriff, wo man halt so gebraucht hat und wo bekannt gewesen sind. Und eben, wir sind da in den tiefsten 1980er Jahren. Und dort hat auch noch ein ganz schauderhaftes Sexualstrafrecht gelten.
Das ist der dritte Punkt, den ich noch ansprechen will. Also neben den Arbeitsbedingungen und der Sprache hat sich ja auch das Recht verändert, das Sexualstrafrecht. Zum Beispiel die Kuppelei, die gibt es heute nicht mehr.
Die hat man gestrichen und einige andere Straftatbestände auch. Aber was eigentlich das Wichtigste ist, und das ist eigentlich relativ schnell gekommen, also nach dem Prozess gegen den Walter Braun 1992, ist in der Schweiz ein komplett neues, revidiertes Sexualstrafrecht in Kraft getreten. Und die Idee war, dass man aufhört mit sittlich-moralischen Vorstellungen. Also Strafrecht soll kein sittliches Empfinden und kein moralisches Empfinden mehr schützen, wie das vorher der Fall war, sondern die Selbstständigkeit und Integrität der erwachsenen Menschen und der Kinder. Also im Zentrum steht, dass erwachsene Leute sollen können miteinander Sex haben, solange es selbstbestimmt ist und solange sie niemand verletzt, weder körperlich noch psychisch. Und das war ein völlig neuer Ansatz. Und darum sind auch so Ideen eben wie Kuppelei, dass sich jemand strafbar macht, wenn man einer Sexarbeiterin eine Wohnung zur Verfügung stellt. Das ist dramatisch. Auch Ehemänner zum Beispiel, die sind mit einem Fuß im Gefängnis gesessen, wenn sie zum Beispiel die Familienwohnung gezahlt haben und ihre Frau ist Sexarbeiterin gewesen, die haben gesagt, die unterstützen ja die Arbeit von dieser Sexarbeiterin. Oder anders gesagt, wenn eine Sexarbeiterin einen Ehemann oder ein Kind, einen Sohn finanziell unterstützt hat mit dem Lohn, den sie verdient hat in der Sexarbeit, dann sind sie auch Profiteure gewesen von der Sexarbeit. Also es hat zu ganz schlimmen und schwierigen Zuständen geführt und vor allem zu schlimmen Zuständen für die Sexarbeiterinnen. Ich meine, die sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo wohnen können oder irgendwo in Innenräumen arbeiten können. Und wenn man alle bestraft, die ihnen das ermöglicht, dann wird ihr Leben sicher nicht einfacher.
Das hat sich wahnsinnig verbessert mit dieser Revision. Wirklich gut ist es noch nicht. Da haben wir auch gesehen, wenn wir bei uns im Podcast-Feed ein bisschen runterscrollt, da haben wir auch schon Folgen darüber gemacht. Der Walter Braun, unser Rennwagenfahrer, der ist schon eben freigesprochen worden, auch noch nach dem alten Recht damals. Hat aber nachher noch weiteres, schillerndes Leben, kann man glaube ich sagen, geführt. 2 Jahre nach dem Gerichtsfall ist er in die Formel 1 eingestiegen. Nur für eine kurze Zeit. Sein Team hat 3 Jahre lang Bestand gehabt. Und heute hast du dich eigentlich mal schlau gemacht, Brigitte, was er heute so macht, der Walter Braun.
Ja, Internet sei Dank, bin ich natürlich nachschauen. Mich hat es auch wahnsinnig Wunder genommen, was aus dem jungen, schillernden, gut aussehenden Innerschweizer geworden ist, der wirklich ein unglaublich bewegtes Leben geführt hat. Das muss ich doch noch mal erwähnen. Er war ja nicht nur erfolgreicher Rennwagenfahrer, also er ist ja dann auch pleite gegangen, wo er einen eigenen Rennstall auf die Beine stellen wollte. Er wollte ein Braun-Team in die Formel 1 schicken. Dort ist er
Euro-Braun Racing, glaube
ich. Ja, irgendetwas. Ich kann mir den Namen nie merken. Aber dort ist er, muss man sagen, grandios gescheitert. Er hatte eine Schulden am Schluss, ich habe jetzt nachgelesen, bis zu 20 Millionen. Aber das ist ein bisschen typisch Walter Braun, Innerschweizer. Er hat die Schulden zurückgezahlt, also er hat die Boliden, die er noch hatte, hat er verkauft. Die haben heute einen enormen Wert, das habe ich auch nachgelesen im Internet, dass die haben Sammlerwert. Aber er hat alles daran gelegt, die Schulden zu begleichen. Aber sein Leben ist schillernd geblieben, wie ich das gesehen habe. Also er ist weiter, hat er so Glücksspielautomaten aufstellen lassen.
Das hat er ja schon vorgemacht. Mit dem hat er, glaube ich, recht Geld verdient.
Mit dem hat er viel Geld verdient. Und das hat er nachher, das verstehe ich auch, das hat er weitergemacht, wo so sein Rennstalltraum geplatzt ist. Er hat auch Champagnerhandel betrieben, was irgendwie alles doch ein bisschen zusammenpasst. Also Rennfahrer, Glücksspielautomaten, Champagnerhandel. Dann hat man auch können erste Artikel lesen, dass er bei den Frauen offenbar sehr gut angekommen ist. Ich habe in einem Artikel gesehen, dass er mal offen mit zwei Frauen zusammengelebt hat, dass er 5 Kinder hat von diesen 2 Frauen. Also er hat sich immer wieder aufgerappelt. Ich habe das Gefühl, er ist tief gefallen. Er ist übrigens nochmal, hat sich nochmal müssen vor Gericht verantworten, wieder am Bezirksgericht Zürich. Das war 2017. Da hat wieder der Tagesanzeiger darüber geschrieben. Und auch dort ist er wieder freigesprochen worden. Aber ich denke, das ist eine Belastung für ihn. Das wird nicht einfach sein. Und man liest also Äußerungen von ihm, auch schon im höheren Alter, dass er langsam angefangen hat, mit dem Staat zu hadern. Aber er muss einen unglaublichen Lebenswillen haben. Also was er geschafft hat, was er immer wieder für neue Ideen gehabt hat und dann ja, am Schluss eigentlich, muss man sagen, auch erfolgreich war. Also das Letzte, was ich gefunden habe im Archiv, ist, dass er offenbar in Stans, das ist der Hauptort vom Kanton Nidwalden, einen Beiz betreibt, zusammen mit seiner Lebenspartnerin. Und die Beiz heisst Almendhäusli. Ich habe das Gefühl, es ist eher der Obwaldner Dialekt, aber egal, es ist in Stans, es muss in der Nähe sein vom Stanzer Flughafen. Und das scheint eine erfolgreiche Sache zu sein. Also ich habe sehr lobende und schon fast überschwängliche Artikel gefunden.
Wie, also es gibt feines Essen.
Ja, hast du gelesen, was es gibt dort? Es gibt 3 Standardmenüs.
Nein, keine Ahnung.
Es gibt Riesenbratwurst, Cordon Bleu und Rösti. Es ist innerschweizerischer, kann es nicht sein. Aber offenbar ist der Walti Braun ein beliebter Gastgeber. Er ist jetzt über 80 inzwischen und tritt immer noch auf in dieser Beiz und schmeißt Runden und ist mit allen per Du. Also ich kann mir es richtig vorstellen. Und dann hat er noch ein zweites Bein.
Das habe ich, glaube ich, gefunden. Ich habe das Menü nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass der Walti Braun heute Musik macht. Oder auch schon länger wahrscheinlich.
Ich glaube schon länger, ja. Ganz ehrlich gesagt. Hast du mal reingelassen in die Musik, Boas?
Ja, Swinging Boys. Ich habe reingelassen. So tönt er also, der Walter Braun, mit seinen Swinging Boys. Und ja, in dem Sinn wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern beschwingte Weihnachten.
Wunderbare Festtage mit oder ohne Swing-Musik. Ja, wir sind Swinging Boys.
Das war die 3. Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Mehr Justizberichterstattung finden Sie auf republik.ch oder in 2 Wochen wieder an dieser Stelle. Falls Sie uns ein Weihnachtsgeschenk machen möchten, dann abonnieren Sie doch den Podcast und teilen Sie ihn oder schreiben Sie Rezension. Danke vielmals. Ein Team von der 3. Gewalt erreichen Sie auch per E-Mail. Die Adresse ist audio@republik.ch. Oder Sie können uns eine Sprachnachricht schicken mit Fragen, Lob oder Kritik. Die Nummer die steht im Episodenbeschreib. Mein Name ist Boas Ruh. Mich freue mich, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.